Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vital-Gesundheits-Podcast. Heute geht es um Reiterhosensyndrom oder Säulenbein. Das sind umgangssprachliche Namen für Lipödem. Ich persönlich habe noch nie was davon gehört, aber es beschreibt die Vermehrung von Fettgewebe an den Gliedmaßen. Und fast ausschließlich Frauen und junge Mädchen sind davon betroffen. Wieso genau, was das Lipödem auslöst und vor allem, was man dagegen tun kann, das bespreche ich in dieser Folge mit Dr. Volker Rittmann. Er ist Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie mit eigener Praxis in Berlin und Zürich. Hallo Volker, schön, dass du da bist.
Hallo, freue mich hier zu sein.
Sag mal, Lipödem, ich habe es gerade gesagt, ich persönlich habe davon wirklich noch nie was gehört. Was genau ist denn das?
Ja, das wundert mich schon, also dass du zum Beispiel auch noch nichts davon gehört hast, weil es ist eine sehr weit verbreitete Erkrankung, und zwar eine Erkrankung des Unterhautfettgewebes. Das heißt, jeder hat ja unter der Haut eine gewisse Fettschicht und die ist bei dem Lipödem vermehrt. Das heißt, vor allem an den Beinen oder eigentlich immer an den Beinen und an den Armen kommt es zu einer Vermehrung der Fettzellen beziehungsweise zu einer Vergrößerung der Fettzellen. Und das kann große Ausmaße annehmen. Das kann so weit reingehen, dass man körperlich total beeinträchtigt ist, nicht mehr am sozialen Leben teilnehmen kann und ist eine weit verbreitete Erkrankung bei den Frauen.
Wie genau entsteht denn das? Also hat man das schon seit Geburt an, so eine Veranlagerung, oder kann das sich auch erst entwickeln?
Das ist eine gute Frage. Wir wissen tatsächlich nicht genau, was die Ursache ist. Wir wissen, es gibt eine große genetische Komponente. Das heißt, es wird vererbt. Es spielt eine hormonelle Komponente eine wichtige Rolle. Deswegen findet es auch meistens statt in Zeiten hormoneller Umstellung, zum Beispiel in der Pubertät, im Bereich der Schwangerschaft, im Zeitraum der Schwangerschaft oder während der Menopause. Das sind die klassischen drei Zeiträume, wo es eben entstehen kann. Die genaue Ursache wissen wir tatsächlich bis heute nicht.
Mhm. Und hat das dann auch was damit zu tun, dass wirklich fast ausschließlich Frauen oder junge Mädchen betroffen sind?
Es sind fast ausschließlich Frauen betroffen. Es ist eine Frauenerkrankung. Östrogen spielt auf jeden Fall eine Rolle, das weiß man. Und es sind dann noch kleinere Zytokine, Adipokine. Das heißt, es geht dann sehr ins Detail. Aber man weiß, dass es eben vor allem hormonell gesteuert ist und eben nur die Frauen betrifft. Männer sind vor allem betroffen, vor allem in Verbindung auch mit Tumoren, die dann zum Beispiel Östrogene produzieren, was es ja auch bei Männern gibt. Mhm. Und das heißt, da ist es auch eine Frauenerkrankung eigentlich im Prinzip, aber die dann eben in den seltenen Fällen auch Männern betreffen kann.
Okay, aber vielleicht können wir trotzdem noch mal so ein bisschen im Detail besprechen, wie genau dann dieses Unterfett Gewebe, hattest du ja gesagt, wie das entsteht. Also was passiert da?
Genau, also im Prinzip ist es so, man hat ja überall Unterhautfettgewebe und beim Lipödem ist es so, dass sich das Fettgewebe vergrößert, krankhaft vergrößert, die Fettzellen, immer an den Beinen, häufig auch an den Armen. Und das heißt, die Fettzellen, die werden von ihrer inneren Struktur, die Hüllen der Fettzellen werden dünner. Die Kapillare, also die kleinen Gefäße, die die Fettzellen versorgen, werden immer dünner. Und die Fettzellen, Wie man weiß es eben nicht genau, vergrößern sich und werden eben so groß, dass es zu Auswucherung kommt, zu den sogenannten Säulenbeine oder zu diesen dicken Armen. Man hat auch häufig im Prinzip diese Fesseln im Bereich der Fußknöchel, weil das geht nicht auf die Füße über, aber es geht genau bis zu den Füßen, bis zu den Fesseln. Und das sind wie so Einschnürungen. Und die Frauen sind dadurch sehr stark beeinträchtigt. Und wie gesagt, ursächlich weiß man immer noch nicht, was genau die Ursache ist.
Mhm. Ja, ich stelle mir das schon auch wirklich sehr belastend vor, wenn das jetzt vielleicht durch eine hormonelle Umstellung erst dazu kommt und man eigentlich mehr oder weniger dann zugucken muss, wie sich das alles vergrößert.
Ja, im Prinzip ist das auch so. Die Frauen werden natürlich häufig, sie werden dicker und da denken sie natürlich häufig, es liegt an anderen Dingen. Sie denken, sie haben die falsche Ernährung, sie denken, sie machen zu wenig Sport und so wird es auch häufig falsch diagnostiziert. Also selbst unter Ärzten ist es erstaunlich, wie wenig Ärzte diese Erkrankung eigentlich erkennen. Es gibt inzwischen spezielle Schulungsmaßnahmen, speziell auch für Hausärzte, weil die häufig die ersten Ansprechpartner sind, die dafür geschult werden, es zu erkennen. Es ist nicht so schwierig zu erkennen. Man hat im Prinzip die betroffenen Gliedmaße, sind meistens die haben ein Spannungsgefühl, die Patienten. Die haben häufig kleine Blutergüsse, also kleine, kleine Blutungen. Das heißt, sie brauchen sich gar nicht stoßen oder nur kurz anfassen, weil eben diese kleinen Blutgefäße auch mit geschädigt sind. Und was auch eben typisch ist, dass es Schmerzen macht. Also es vor allem nachts beim Liegen Schmerzen macht und dass es wehtut. Das heißt, wenn man in dieses Fettgewebe reindrückt, dann spüren die Patienten einen sofortigen Druckschmerz.
Wie kommt das? Wieso ist das so schmerzhaft?
Ja, das ist diese Spannung, ne? Dass sich diese erhöhte Oberflächenspannung, dass dann einfach, das ist auch wenn man eine Schwellung hat, das ist ja auch eben mehr schmerzhaft und durch diese erhöhte Oberflächenspannung ist es eben auch erhöhtes Schmerzempfinden.
Jetzt habe ich ja eingangs gesagt, dass das auch umgangssprachlich als Reiterhosensyndrom bezeichnet wird. Warum genau dieses Bild der Reiterhose?
Ja, die Reiterhose ist ja im Prinzip diese seitliche an den Oberschenkel, diese Vermehrung, was Frauen auch häufig haben. Und eben dieser Fettbereich vermehrt sich eben auch beim Lipödem. Deswegen ist der Name Reiterhosensyndrom eigentlich irreführend im Prinzip. Aber im Prinzip eben, weil sich dieser Teil eben auch meistens dann auch ein bisschen überproportional vermehrt, nennt man das eben auch Reiterhosensyndrom.
Klar, weil bei den Reiterhosen sind da quasi die Polster drin, ne, um dann auf dem Rücken des Pferdes irgendwie bequem sitzen zu können für längere Zeit. Aber in dem Fall ist das ja eigentlich gar nichts, was einem hilft oder weiterbringt.
Nee.
Ja. Was ist denn der Unterschied zwischen Lipödem und Lymphödem? Da bin ich nämlich bei meiner Recherche auch drüber gestoßen. Was genau unterscheidet das?
Ja, das ist auch nicht so einfach zu unterscheiden. Das Lipödem ist diese krankhafte Vermehrung der Zellen oder Vergrößerung der Zellen. Beim Lymphödem kommt es zwischen den Zellen noch zu Flüssigkeitsablagerung in zwischen den einzelnen Zellen. Ein Lymphödem kann man von einem Lipödem dadurch unterscheiden, dass das Lymphödem häufig nicht symmetrisch auftritt. Das Lipödem tritt immer symmetrisch auf. Das heißt, man sind immer beide Oberschenkel oder Unterschenkel betroffen oder beide Oberarme. Das Lymphödem kommt häufig nur einseitig vor. Es gibt auch verschiedene Tests. Beim Lymphödem kann ich zum Beispiel, gut, kann man zu Hause zum Beispiel mal nachgucken, ob, wenn man denkt, man hätte sowas, kann man zum Beispiel mal auf die Vorderbein-Schienkante drücken und wenn dann eine Delle bleibt nach dem Eindrücken für ein paar Sekunden, dann spricht das eher für ein Lymphödem. Beim Lipödem bleibt diese Delle nicht, wenn man mit dem Daumen mal reindrückt. Und es gibt nochmal einen tollen Test, wenn man zum Beispiel der heißt Stemmelzeichen, wenn man die Haut an der zweiten Zehe versucht hochzuheben und man kann sie hochheben, dann spricht es eher für ein Lipödem, weil eben der Fuß nicht betroffen ist beim Lipödem. Beim Lymphödem hingegen ist der Fuß betroffen. Man kann die Haut nicht hochheben, weil die Spannung eben auch die Zehen betrifft.
Okay, aber nur, ob ich das jetzt richtig verstanden habe, beim Lipödem, das geht nicht auf den Fuß, aber die Haut ist trotzdem weicher, oder?
Genau, das hört bei den Knöcheln im Prinzip auf. Mhm. Ja? Und die Haut überdehnt sich dann eben auch, das ist unabhängig, die Hautqualität ist im Prinzip dann unabhängig, aber man kann das Lipödem auch nach verschiedenen Hautoberflächenbeschaffenheit unterhalten, aber das Lymphödem hat im Prinzip ist eine Schwellung zwischen den Zellen, so kann man es sich am einfachsten merken, und das Lipödem sind die Zellen selber vermehrt und vergrößert.
Ja, du hattest ja auch ganz am Anfang gesagt, dass Lipödem eben nicht nur die betroffenen Damen, ne, ist es ja nun mal ausschließlich, nicht nur körperlich belastet, dort haben wir schon erfahren, dass es kann eben auch sehr schmerzhaft sein, sondern auch psychisch, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Was genau macht das denn mit den Betroffenen?
Naja, das ist einerseits ist es körperlich, es ist ein Missverhältnis, ne? Man hat dicke Beine, man hat dicke Oberschenkel, häufig dicke Oberarme, aber meistens einen schmalen Torso, also schmalen Oberkörper, und Bauch ist meistens auch nicht betroffen. Also kommt zum absoluten Missverhältnis, was natürlich ästhetisch nicht so schön ist. Da sind die meisten Frauen schon betroffen und dadurch kommt es häufig zu einem Teufelskreis, weil dadurch geht man weniger vielleicht in den Sport, man geht weniger raus, man geht weniger in ein Schwimmbad, man bewegt sich weniger und dann wird man dadurch häufig dann auch eben dann doch auch dicker, ne? Weil man sich einfach sozial zurückzieht. Es ist vor allem die ästhetische Komponente, aber auch die schmerzhafte Komponente, dass man einfach dadurch beeinträchtigt ist. Häufig sind die auch beruflich beeinträchtigt, im Sport beeinträchtigt, im sozialen Leben beeinträchtigt und dadurch auch psychisch beeinträchtigt.
Was hast du denn so für Erfahrungen als Arzt, der ja sowas auch behandelt? In welchem Zustand kommen die Patientinnen am häufigsten zu dir?
Es ist inzwischen Gott sei Dank so, dass sie immer früher zu uns kommen, weil das ist ein wichtiger Aspekt in der Behandlung des Lipödems. Wir können das Lipödem ja behandeln, deswegen sitze ich ja als plastischer Chirurg hier. Man kann es in zwei Arten behandeln. Man kann es lindern durch eine Kompressionstherapie und durch manuelle Lymphdrainage.
Was genau ist das? Kannst du das beides ein bisschen beschreiben?
Genau, im Prinzip wird die Haut und die Fettzellen komprimiert, damit sie im Prinzip, damit wird ein Weiterwachsen versucht zu verhindern und man kann eben das womöglich entstehende Lymphödem, das heißt, dass eben auch durch den erhöhten Druck dann nachher Flüssigkeit zwischen den Zellen austritt, verhindern. Man kann aber im Prinzip das dadurch nicht heilen. Man kann wirklich nur die Symptomatik lindern.
Aber wie kann ich mir das vorstellen? Da tragen die jeden Tag Kompressionsstrümpfe?
24/7.
Echt, ja?
Ja, 24/7.
Boah,
das ist auch ein Flaschstrick und das ist also wirklich auch, es ist eine große Beeinträchtigung.
Ja.
Umso schöner ist es eben so, dass man durch die Entfernung der Fettzellen, durch die Fettabsaugung, eben eine deutliche, also keine Heilung hinkriegt, aber eine deutliche Linderung, weil man eben die erkrankten Fettzellen einfach, ist jetzt einfach so daher gesagt, aber die erkrankten Fettzellen entfernt. Und das war ganz lang, weil die Liposuction ist ja ein Teil der ästhetischen Medizin und wurde deswegen auch ganz lang auch nicht von den Krankenkassen anerkannt, dass das gemacht wird, weil im Prinzip die Liposuction oder die Fettabsaugung immer sofort Ästhetik waren.
Ja.
Und jetzt es gibt Studien, die eben nachweisen, dass wir das deutlich die Symptomatik verhindern können oder verbessern können. Und dadurch auch eine deutliche Linderung der Symptomatik haben, eine Verbesserung der Lebensqualität und im Endeffekt auch eine Reduzierung der Kosten. Weil wenn Sie ein Leben lang Lymphdrainage machen müssen oder die Kompressionstherapie, ist im Endeffekt womöglich teurer als die einmal diese Operation. Das ist meistens mehrere Operationen, aber im Endeffekt rechnet sich das schon auf.
Mhm. Was ist genau diese Lymphdrainage?
Im Prinzip wird da durch manuellen Druck wird versucht, die Lymphflüssigkeit zwischen den Zellen wieder in die Lymphgefäße zurückzubringen und zwischen den Zellen rauszudrücken. Also im Prinzip eine Massage, wo im Prinzip dann dadurch die Schwellung reduzieren.
Aber es wird auch nur reduziert letztlich und das muss man wahrscheinlich dann trotzdem sein Leben lang machen,
ja,
oder?
Ja, das muss man dann kontinuierlich machen. Das macht keine Linderung.
Okay, das heißt, bei so einem Fettabsaugen, Liposuktion wird das ja auch genannt, oder?
Genau.
Ja. Da hat man letztlich nur diesen einen Eingriff.
Na, das ist so. Also das kommt dann, deswegen hatten wir ja vorher gesagt, was ist wichtig für Patienten, wenn sie das merken, dass sie möglichst früh zum Arzt gehen. Und das ist das Schöne, dass wir heute durch die vermehrte Aufklärung etwas früher an die Patienten drankommen. Weil wenn man das beginnt, dass man merkt, dass man Druckschmerz hat an den Beinen, dass man vermehrt hier Schwellungen hat, dann sollte man einen Arzt aufsuchen. Kann man einen plastischen Chirurgen aussuchen oder einen Gefäßmediziner, die kennen sich am besten damit aus. Und dann kann man in einem frühen Stadium die Fettzellen schon entfernen, die erkrankten Fettzellen, und somit eine Ausdehnung der Haut oder die weiterführende Symptomatik weitestgehend verhindern. Und wenn wir die Patienten früh kriegen, dann reichen häufig 1 bis 2 Operationen, um das Fettgewebe zu entfernen. Kommen sie später, ist es ja immer mehr Fettgewebe. Das heißt, dann reicht dann nicht mehr eine Operation, dann braucht man teilweise 4 bis 5 Operationen. Häufig dann auch ein Problem, dass die Haut dann schon so überdehnt ist, dass wir nach der Fettabsaugung dann häufig auch noch eine Hautstraffung durchführen müssen.
Mhm. Weil dann quasi zu viel Haut
übrig bleibt. Genau, dann nimmt man nur das Volumen raus, was die Kassen zum Beispiel zahlen. Das ist auch so ein bisschen ein Widerspruch. Die Kassen würden zahlen, dass man das Volumen, also die Krankenkassen würden zahlen, dass man das Volumen entfernt. Sie zahlen aber nachher nicht die Hautstraffung.
Mhm.
Also häufig bleibt der Patient auf Kosten sitzen. Deswegen, je früher man es erkennt, umso besser.
Okay. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Ich meine, es ist ja trotzdem eine Operation. Was genau wird da operativ gemacht? Vielleicht kannst du ein bisschen versuchen, das mal zu beschreiben.
Genau, da wird in diesen Bereichen, wo wir die Fettzellen diagnostizieren, wird eine Tumeszenzlösung eingespritzt. Das heißt, eine Lösung, die Fettzellen schon ein bisschen aus ihrem Zellverband löst. Das ist im Prinzip eine Flüssigkeit, da sind verschiedene Bestandteile drin. Und die auch einen schmerzlindernden Faktor hat, aber die Patienten haben sowieso meistens noch eine Vollnarkose dazu. Und dann wird mit einer Kanüle, das ist ein Stab, der vorne im Prinzip ein Loch hat, werden diese Fettzellen entfernt.
Und wie bei so einem Staubsauger?
Ja, so ein bisschen.
Oder, ja, okay.
Ja, es ist im Prinzip, ja. es gibt dann unterschiedliche Systeme. Es hat sich jetzt hier ein, wir benutzen wasserstrahlassistierte Liposuktion. Das ist dann schon ein bisschen mehr sophisticated. Das heißt, da ist dann vorne ein Wasserstrahl, der ist relativ stark und der löst die Fettzellen nochmal aus dem Verband raus, sodass man gar nicht so viel Sog braucht, um die Fettzellen nachher abzusaugen. Wir wissen auch heute, dass man absaugen muss entlang der Lymphbahnen, weil die sind nachher ganz wichtig, dass wir für den Heilungsprozess, dass die Lymphbahnen erhalten bleiben. Das heißt, wir haben spezielle Absaugtechniken für Patienten mit Lipödem. Und es gibt jetzt noch weitere Methoden, wo wir schon bei der Fettabsaugung nachher einen Laser mit einsetzen, der die Haut zusätzlich noch mit strafft. Das sind dann schon, dann geht es dann schon wieder in Richtung Schönheitschirurgie oder ästhetische Chirurgie. Aber das ist ja auch ein wichtiger Bestandteil davon. Es geht ja nicht nur um die Linderung der Symptome, sondern es soll ja auch ästhetisch nachher gut aussehen.
Mhm. Okay. Dennoch finde ich, klingt das jetzt erstmal jetzt nicht unriskant. Ich meine, wir haben eine Vollnarkose, da wird Haut aufgeschnitten. Also es ist ja schon ein ziemlicher Eingriff auch.
Ja, also wir machen nur eine kleine Inzision, um mit der Kanüle reinzukommen. Wir machen, wenn es keine Straffung bedarf, wird die Haut nicht groß aufgeschnitten. Wir gehen im Prinzip mit den Kanülen unter die Haut. Jede Operation hat ihre Risiken, da gebe ich dir absolut recht. Das ist so, das muss man vorher abwägen. Aber meistens sind es ja junge, gesunde Frauen, die zu uns kommen, die einen enormen Leidensdruck haben. Und das ist immer in der plastischen Chirurgie so oder in der Chirurgie allgemein. Man muss immer abwägen, macht das Sinn, ist das Risiko rechtfertigt, den Leidensdruck. Und gerade beim Lipödem ist das Risiko überschaubar. Es ist, wir haben das Risiko eigentlich, können wir relativ gut kontrollieren und das, wir können es auch einschätzen, versus dem doch sehr, sehr hohen Leidensdruck.
Mhm. Ja, ich glaube auch, klar, wenn ich mir das so vorstelle, dann ist das Lipödem auf jeden Fall etwas, wo man sehr viel mehr Verständnis für hätte, wenn jemand sagt, okay, ich lasse das jetzt irgendwie chirurgisch entfernen. Trotzdem, ja, womit muss man denn rechnen, wenn ich mich jetzt, sagen wir mal, ich leide daran und ne, entscheide mich jetzt dafür, womit muss ich rechnen? Vielleicht auch was Ausfallzeiten angeht oder wie lange dauert dieser Heilungsprozess?
Das kommt tatsächlich, wieder wie ich vorher schon gesagt habe, auf das Stadium an. Das heißt, wir unterscheiden drei verschiedene Stadien. Das erste Stadium, ich sage es ganz kurz, ist im Prinzip nur diese, also was heißt nur, man hat im Prinzip, erkennt schon die beidseitige Fettverteilungsstörung, die symmetrische. Die Haut ist aber noch so im Prinzip glatte Oberfläche. Beim Stadium 2 hat es so eine grobknotige Oberfläche und schon uneben. Und beim Stadium 3 ist das, was wir vorher schon besprochen haben, diese überhängenden Hautlappen schon. Und wenn man im Stadium 1 kommt, dann ist man nach 2 Wochen kann man wieder arbeiten. Wenn man hat mindestens 6 bis 12 Wochen lang auch danach eine Kompression an, also vergleichbar wie mit der Kompression, die man sonst auch an hätte, aber nur temporär. Das heißt, wenn alles gut läuft, kann man diese Kompression danach ablegen. Man muss mit kleinen oder mit Blutergüssen rechnen. Man wird etwas Schmerzen haben. Wir haben immer 1 bis 2 Nächte Aufenthalt bei uns, die Patienten. Und das Problem ist, beim Stadium 1 ist es aber so, dass die Krankenkasse es nicht zahlt. Das heißt, man muss auch wirklich mit dem Kostenaufwand rechnen. Mhm. Und der, sagen wir mal, liegt zwischen 10.000 bis 20.000 Euro.
Wow.
Ja.
Für eine Operation.
Naja, das ist dann schon alle zusammen.
Die gesamte, ja. Okay. Und wenn dann noch letztlich diese Hautstraffung dazu kommt, wo liege ich da
dann
kostentechnisch?
Dann kann es bis zu 40.000 Euro kosten, ja.
Wahnsinn. Bedeutet das denn aber, wenn ich das jetzt operativ entfernt habe, das war's dann? Oder gibt es auch ein Risiko, dass das wieder zurückkommt?
Also man erreicht nicht alle Zellen bei einer Fettabsaugung. Das heißt, die Fettzellen, die da sind, können sich wieder vergrößern. Deswegen ist es, man kann nicht sagen, dass das dann hundertprozentig sicher ist. Aber man, wenn einer gut absaugt und weiß, wo die Fettzellen sitzen und aufgrund unserer Erfahrungswerte können wir schon relativ gut das ausschließen, dass es dann nochmal danach, dass man dann nochmal eine zweite Runde gehen muss. Na, was zum Beispiel sein kann, ist, dass es dann, wenn es vorher nicht aufgetreten ist, an den Armen, dass die dann zum Beispiel später dann nochmal kommen, dass man beim ersten Mal es nicht mit diagnostiziert hat, gerade in den Anfangsstadien. Kann sein, dass nach ein paar Jahren die Arme dann betroffen sind. Dann käme das halt dann nochmal extra, ja.
Mhm. Weißt du denn, ob es im Bereich der Forschung oder der Untersuchungen, die ihr ja vielleicht auch ne, mit vermehrten Eingriffen dann unterstützt, irgendeine Tendenz gibt, dass man das vielleicht auch heilen kann? Also vorbeugend irgendwas gegen die Hormone oder ja, wie ist da der Stand?
Tatsächlich gibt es, ich habe es nochmal extra in Vorbereitung auf dieses Gespräch auch nochmal nachgelesen, es ist tatsächlich immer noch Gegenstand der Forschung und wir wissen tatsächlich immer noch nicht so richtig, ob man da was machen kann. Bestimmt im Bereich der Genetik später mal, dass man da bestimmt irgendwann, das hat ja eine genetische Disposition, dass da irgendwann mal was möglich ist, aber momentan ist es noch nicht so. Es gibt auch keinen klassischen Test. Es gibt jetzt keinen Test, wo man eine Blutabnahme macht und sagen kann, das ist jetzt das Lipödem. Das macht es ja auch immer noch so schwierig in der Diagnostik und leider immer noch nicht so, wie wir es uns wünschen, dass die Patienten alle im Anfangsstadium zu uns kommen. Also wenn es so einen einfachen Test gibt, klack, man macht den Bluttest und es steht Lipödem positiv da, dass man dann direkt die Patienten zur Behandlung schickt. Nein, das gibt es tatsächlich nicht. Es ist immer eine klinische Diagnose und es braucht einen erfahrenen klinischen Arzt, der es diagnostizieren kann.
Mhm. Vielleicht hat es ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich glaube generell so Krankheiten, die vor allem ausschließlich bei Frauen stattfinden, irgendwie doch noch in der Forschung etwas weiter unten auf der Liste stehen.
Nee, das ist natürlich weit ausgegriffen, aber ich
weiß es nicht.
Es ist das Problem des Lipödem war es oder ist es immer noch, dass die meisten sagen, das ist ein ästhetisches Problem und dass sie sagen, Mensch, ist doch mal weniger, mach mal mehr Sport und so weiter. Also das ist das Hauptthema beim Lipödem, dass es eben sofort in die Ästhetikschiene geschoben wird und es ganz lange gebraucht hat, bis man es wirklich als Erkrankung anerkannt hat. Ja.
Obwohl und, ja jetzt ganz klar ist, dass das eigentlich nichts mit Ästhetik zu tun
hat,
oder?
Die Patienten haben häufig auch einen ganz schmalen Oberkörper, weil sie gar nichts mehr essen, weil sie so auf Diät sind und dann kommen diese verdickten Beine und verdickten Arme, was natürlich ein absolutes Missverhältnis im Habitus dann gibt und sie hungern sich da teilweise durch und haben dann trotzdem diese Fettvermehrung, also sehr unfair.
Ja. Was macht es denn mit dir so als Mann, wenn du so vielen Patientinnen da irgendwie begegnen musst mit diesem Problem?
Ja, das ist häufig herzergreifend. Die Geschichten sind immer wirklich hart auch, ne? Weil also wir haben in der Ästhetik kommen ja viele Patienten zu uns und manchmal ist der Leidensdruck auch für uns auch nicht so richtig nachzuvollziehen, weil wir keine größeren Probleme haben. Bei Lipödem-Patienten ist es immer so, dass man sagt, okay, das verstehe ich absolut und das ist ein Leidensweg und da ist man froh, wenn man helfen kann. Und das ist auch das Schöne dran, also wenn man die Patienten dann verfolgt und man konnte was Positives dann machen, dann ist es eine absolute Verbesserung der Lebensqualität. Und wenn man das dann auch mitbekommt, ist das auch schön. Also das macht dann auch was mit einem.
Ja. Hast du da vielleicht noch eine schöne Geschichte, die du teilen kannst, wo du sagst, das ist mir sehr in Erinnerung geblieben?
Ja, ich habe eine, die kam, aber also ein junges Mädel ist, was ist ein junges Mädel? 25 ist jetzt, ja, aber hatte schon das Stadium 3, das heißt schon das mit wirklich überhängenden Hautlappen und kam vom Dorf, also hatte deswegen auch nicht den Zugang wahrscheinlich zu den Spezialisten erstmal gehabt oder gesucht und hat sich dann aber voll drauf eingelassen, hat alles gemacht und spielt jetzt wieder Tennis. Also das war jetzt so ein Thema, was sie hat mir dann ein Bild geschickt, wie sie wieder Tennis spielt und einfach wieder deutlich mehr Lebensqualität hat. Ne? Und aber es war ein langer Weg, das waren dann bestimmt 6 Operationen, die sie dann durchmachen musste. Und das zieht sich dann über 2 Jahre hin. Und so jemand, den begleitet man ja da auch, den lernt man dann auch kennen. Das ist klar. Ja dann auch ein persönlicher Partner, man geht ja den Weg dann zusammen. Und das ist so, das war so auch das Extremste vom klinischen Bild her, weil mit 25 schon Stadium 3, das ist schon hart.
Das ist aber dann ein Stadium, wo die Krankenkassen dann durchaus unterstützen.
Genau, also zumindest den ersten Teil, ne? Zumindest den Teil mit der Fettabsaugung. Den folgenden Teil dann, der mit den Straffungen muss man dann teilweise selber begehen.
Ja, okay. Was würdest du denn sagen? Oder so als Hinweis vielleicht für Hörerinnen, die uns jetzt hier verfolgen, wie kann man selber erstmal recht früh gucken, ob man das vielleicht hat und was man dann tun sollte?
Genau, also wenn man, das erste Gefühl ist immer so ein Spannungsgefühl, meistens in den Beinen. Also in Beinen sind eigentlich immer mit betroffen. Wenn man ein Spannungsgefühl hat, wenn man Schmerzen hat, wenn man draufdrückt und da denkt, da ist so ein bisschen Schwellung und das macht Schmerzen und wenn man leicht blaue Flecken hat. Das sind im Prinzip die 3 Regeln. Wenn man die drei hat oder auch vielleicht nur zwei davon, dann sollte man ein Gefäßmedizin, einen Gefäßchirurgen oder einen plastischen Chirurgen aufsuchen, sich möglichst schnell diagnostizieren lassen. Weil dann kann man schnell anfangen und diese drei Punkte sind ja relativ leicht zu diagnostizieren. Frauen haben das häufiger, dass sie schneller mal kleine blaue Flecken kriegen. Also da darf man sich jetzt auch nicht verwirren lassen. Aber wenn man so merkt, es wird mehr, obwohl man jetzt gar nicht vermehrt isst oder vermehrt seine oder ungesund ernährt und merkt, es wird mehr an den Oberschenkeln und Unterschenkeln, und man weiß eigentlich gar nicht den Grund für und man hat eben zusätzlich noch kleine Blutungen, vielleicht mal, wenn man sich leicht stößt, dann würde ich auf jeden Fall einen Spezialisten aufsuchen.
Und auch nicht zu verwechseln mit Zellulite wahrscheinlich.
Nee, Zellulite ist was ganz anderes.
Naja, nee, nur weil du meintest so von der Haut her, ne, das ist ja auch so leichte...
Ja, aber Zellulite hat einen ganz anderen Hintergrund und auch ein schwieriges Thema.
Ja.
Könnt ihr allein wahrscheinlich einen ganzen Podcast füllen, Zellulite. Aber ist tatsächlich, Zellulite wird jetzt nicht als Erkrankung eingestuft.
Nicht?
Nein.
Okay, warum? Also vielleicht können wir es kurz abgrenzen zu dem Lipödem.
Ja, Zellulite ist im Prinzip so, dass wir im Prinzip das durch Bänder, die von der Haut runter zum Muskel ziehen, eine unebene Hautoberfläche entsteht.
Mhm.
Das ist tatsächlich ein ästhetisches Problem. Ja.
Ach so.
Ja, und okay. Das ist auch jetzt nicht krankhaft vermehrt, das ist einfach so, das ist gegeben oder nicht gegeben. Das wird häufig im Alter schlechter, weil eben dann gewisse Strukturen nochmal zusätzlich erschlaffen. Aber es ist keine Erkrankung. Und das ist schon dann im Prinzip dadurch zu unterscheiden. Zellulite macht auch nicht vermehrt Blutergüsse und tut eigentlich auch nicht weh.
Ja, das heißt, es hat auch eigentlich nichts mit dem Fettgewebe zu tun.
Na, das, was dann zwischendurch, diese Unebenheit sind natürlich dann auch Fettzellen, die dann rausdrücken, aber im Prinzip sind diese kleinen, feinen Bänder, die nach unten ziehen, das Hauptproblem der Zellulite.
Mhm.
Die kann man anders behandeln, aber auch sehr schwierig zu behandeln, indem man diese kleinen Bänder versucht zu durchtrennen. Aber die wachsen meistens häufig nach, sodass man dann häufig keinen langhaltenden Effekt hat. Also es gibt noch viel, viel Luft nach oben, auch in der plastischen Chirurgie. Auch wenn man denkt, das ist schon alles erforscht und gemacht, das ist es eben noch nicht.
Mhm. Was würdest du denn sagen, war für dich auch so eine Motivation, in die ästhetische plastische Chirurgie zu gehen? Sind es dann eher so Fälle wie zum Beispiel Lipödem oder was ganz anderes?
Also ich bin reingerutscht in die plastische Chirurgie. Eigentlich wollte ich was ganz anderes machen. Ich habe dann aber in England gearbeitet und bin in die Verbrennungsmedizin gerutscht. In England wurde man dann eingeteilt. Also man konnte
Verbrennungsmedizin.
Ja, das ist ein ganz anderes
gefährlich.
Thema. Ja, es ist aber ein großer Teil der plastischen Chirurgie.
Mhm.
Und ich habe dann in East London gearbeitet im Krankenhaus und da gibt es sehr viel noch so Holzöfen und im Winter dann sehr viel Verbrennung. Und da war ich dann in der Notaufnahme und das war so das Schlüsselereignis, dass ich gesagt habe, ich finde plastische Chirurgie spannend, weil da kann man unheimlich viel machen, da kann man auch Leben retten. Das hat sich jetzt heute in meinen Praxen eher auf die Ästhetik verlagert, aber wir machen Patientenlipödem, wir machen auch Verbrennung, wir machen Narbentherapien. Aber so, das war damals so das Schlüsselerlebnis, weil eigentlich wollte ich was ganz anderes machen.
Was wolltest du denn machen?
Ja, ich wollte Internist werden.
Okay.
Ja, also das hat sich dann, aber das war ganz gut in England, man muss dann alles mal durchrotieren und somit bin ich dann da gelandet und dann sieht man auch, was einem dann Spaß macht und es ist ja bis heute so geblieben.
Ja, das ist doch gut, ne? Manchmal ist das ja so.
Ja.
Cool. Vielleicht können wir nochmal ganz kurz, weil ich denke, dass das auch wichtig ist, gerade wenn jetzt jemand betroffen ist und der einfach überlegt, okay, welche Maßnahmen nehme ich jetzt, ne? Vielleicht kannst du noch mal so Stärken und Schwächen von der Fettabsaugung im Vergleich vielleicht mit, sag ich mal, nicht operativen Möglichkeiten der Behandlung. Ja.
Also wenn man das tatsächlich, also wichtig ist die Diagnose, das ist das A und O. Und wenn es diagnostiziert ist, das heißt, sich jetzt nicht vielleicht nur von einem Arzt, der dann sagt nein und man hat doch das Gefühl, es könnte es doch sein, such lieber nochmal einen zweiten Arzt auf, weil es gibt leider immer noch nicht die hundertprozentige Aufklärung, auch nicht bei den Ärzten. Und das ist eben immer noch sehr stigmatisiert. Deswegen vielleicht dann auch mal einen weiteren Arzt aufsuchen. Und wenn die Diagnose gefallen ist, dann ist für mich, aber das liegt natürlich daran, dass ich plastischer Chirurg bin, im Prinzip ist es fast alternativlos, das dann nachher zu operieren. Man muss es nicht gleich von Anfang an, man kann dann sagen, okay, es ist diagnostiziert und der Leidensdruck ist noch nicht so groß, weil das kann auch aufhören, ne? Das ist auch ein wichtiges Thema. Es ist nicht immer, ja, das ist im Prinzip schon eine chronische Erkrankung, aber es muss nicht unbedingt dann immer weiter größer werden. Ne? Also,
achso, es kann theoretisch auch bei Stadium 1 stoppen.
Kann auch stoppen, ja, ja, manche kommen mit Stadium 1 durchs Leben. Also es heißt, nicht jeder von Stadium 1 geht auf Stadium 3, das ist vielleicht auch wichtig. Und dann ist vielleicht, muss man, das ist das, was ich vorher schon sagte, man muss dann den Leidensdruck abwägen, versus dem operativen Risiko beziehungsweise den Konsequenzen eines Eingriffs. Und aber prinzipiell, da es meistens junge Frauen sind, die noch ein langes Leben vor sich haben, würde ich immer, wenn es diagnostiziert ist, zu einer Operation raten, mit einer Liposuktion, also mit einer Fettabsaugung. Weil dieses chronische, das Leben lang mit einer Kompressionstherapie durchs Leben zu gehen, ist für mich jetzt keine Alternative. Und dazu sehe ich auch zu viele gute Beispiele nach einer Fettabsaugung, wo es wirklich einfach funktioniert. Und das sonst würden es die Kassen hätten, würden es jetzt auch nicht zulassen. Also zumindest ab einem gewissen Stadium. Es funktioniert und es ist einfach, dann kann man zumindest fast die Erkrankung heilen.
Mhm. Was würdest du dir denn wünschen in Bezug auf das Thema so für die Zukunft?
Dass es besser aufgeklärt ist, dass es vielleicht im Studium nochmal ein bisschen mehr thematisiert wird, dass es nicht mehr stigmatisiert wird und dass vielleicht auch die Kassen.
Ganz kurz, die Stigmatisierung meinst du tatsächlich dieses, ja, ist mal gesünder, mach Sport,
genau. Okay, ja. Ja, das, genau. Und weil das ist ein Teufelskreis, ne? Das ist immer gerade bei jungen Frauen, das
schwierig.
Ganz schnell wird dann kapseln sie sich ein und gehen dann gar nicht mehr und getrauen sich dann auch gar nicht mehr zu Ärzten zu gehen. Und dass es eben dann früher erkannt wird, dass eine bessere Aufklärung ist. Ja, und dass man vielleicht dann auch schon, dass unsere Krankenkassen dann auch schon so smart sind und das dann vielleicht auch sagen, dass wir es ein Stadium früher schon bezahlen. Ne? Das ist nicht auf, weil das ist ja auch häufig ein Thema.
Klar, ja. Natürlich. Kann sich ja jetzt auch nicht jeder irgendwie leisten, 40.000 dann dafür hinzulegen.
Ja, 40.000 ist dann wirklich, das ist schon die obere Grenze, aber das trotzdem.
Ja gut, aber selbst 10.000 hat man jetzt auch nicht mal eben so auf der hohen Kante vielleicht.
Ja, und das dann wird es auch etwas fairer, weil das ist dieses Warten bis zum letzten Stadium und dann erst das zu zahlen, das ist für mich eine unfaire Lösung.
Ja, es ist ja auch, sage ich mal, im Sinne der Erkrankung total kontraproduktiv, ne?
Wir sind froh, dass wir jetzt überhaupt das anerkannt haben als Erkrankung, weil das war eben jahrelang nicht so.
Seit wann ist das denn so?
7, 8 Jahre, würde ich mal sagen. Ja. Und deswegen sind wir froh, dass das jetzt anerkannt ist und der Schritt geht weiter, der Kampf geht dann weiter.
Ja. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, dass wir natürlich mit so einer Folge auch schon allein darüber aufklären können und hoffentlich da auch vielen Betroffenen helfen können, eben diesen Schritt auch zu gehen, ne? Und zu sagen, nein, es kann tatsächlich sein, dass du erkrankt, also an einem Lipödem erkrankst oder eben nicht, dass du mit Diäten oder Sport oder irgendwas in den Griff kriegst.
Ja, 8-10%.
8-10%, ja.
Das ist nicht wenig, ne? Also, nee. Und du wusstest, könntest nicht mal. Und für 8-10%, na, das ist schon viel, ne? Natürlich in unterschiedlichen Ausprägungen, aber 8-10% wird im Prinzip so angenommen.
Ja, klar, aber du sagst unterschiedliche Ausprägungen, aber das ist ja genau der Punkt. Je früher man es eigentlich als das anerkennt, desto besser kann man es ja behandeln.
Absolut, ja.
Wie mit fast allem wahrscheinlich. Vielen, vielen Dank, lieber Volker, dass wir diese Folge dazu aufnehmen konnten.
Sehr gerne.
In der nächsten Folge des Vitalgesundheits-Podcasts wagen wir einen Blick in uns selbst hinein. Mit meinem Gast Ramon Schlembach. Er ist klinischer Psychologe und Experte für Prägungen aus der Kindheit. Und deshalb kümmern wir uns um unser inneres Kind. Was aus unserer Kindheit eigentlich dafür verantwortlich ist, dass wir Verhaltensweisen als Erwachsene haben, die wir gerne haben, aber sicherlich auch einige, die wir schwer loswerden. Ich freue mich, wenn ihr mit auf diese spannende Reise kommt. Um keine Folge zu verpassen, könnt ihr diesen Kanal einfach mit dem Klick auf die Glocke abonnieren. Und bis dahin folgt uns gerne bei Instagram, Vital Magazin, Facebook oder geht auch auf vital.de. Außerdem könnt ihr selbstverständlich ins Vital Printheft schauen und wir freuen uns immer über Feedback und Anregungen, Themenvorschläge oder was ihr auf dem Herzen habt. Schickt uns dazu einfach eine E-Mail an podcastfragen@vital.de. Ich freue mich auf euch in 2 Wochen. Bis dahin, macht es gut, eure Clarissa.